Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwischenhalt. Reden ist Silber, schreiben ist Gold. Schreiben kann man da in dieser Fassung einfach sagen, es sei eine Variante, also das bekannte Sprichwort in einer Variante. Sich die Schwere vom Gemüt, von der Seele schreiben, könnte man eben auch sagen, zum Beispiel, wenn man trauert. Dazu später mehr. Jetzt reden wir zuerst, und zwar von der heiligen Maria Bernarda Büttler. Vor einem Jahr hat der Papst die erste Schweizerin heilig gesprochen. Das auch erinnert viele Spuren an die berühmte Mitbürgerin. Seit der Heiligsprechung interessieren sich immer mehr Leute aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland fürs Leben von dieser Heiligen. Der Remi Büttler, er ist ziemlich sicher nicht direkt verwandt mit seiner Namensvetterin, der Remi Büttler hat auch besucht.
Auch das ist ein ländliches 1600 Seelendorf, das mitten im katholischen Freiamt liegt. An der Hauptstrasse steht die Barock St. Nikolaus Kille, wo der Pfarr Alfons Brunner seit 13 Jahren drin wirkt. Ja, er ist stolz, dass er an einem Geburtsort von einer Heiligen arbeiten darf, sagt er. Erst recht jetzt, wo aus der ganzen Schweiz, von Deutschland, Österreich, ja sogar von Ecuador und Kolumbien die Leute hierher kämen.
Der grösste Andrang ist, wenn ganze Gars kommen. Wir haben im Verlauf vom Sommer, also vom Mai weg bis August, haben wir 40 Wallfahrten dürfen empfangen. Von verschiedensten Pfarreien aus der Schweiz. Und zeigt, dass die Verehrung von der Maria Bernarda Büttler gewachsen ist und viele Menschen dort anziehen.
Seit der Heiligsprechung vor einem Jahr merke ich mir, dass sich die Atmosphäre im Dorf verändert hat.
Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Ergriffenheit die Leute sich aufhalten, wenn sie in der Kirche sind, wenn sie den Gottesdienst feiern. Und ich glaube, das übertreibt sich auch oft auf andere wieder, wenn sie heimkommen und davon erzählen tun. Und das ist uns natürlich sehr recht, wenn die Verehrung von der heiligen Maria Bernarda auch wachsen tut in der ganzen Schweiz.
Eine Nische mit einem Ölbild erinnert in der Kirche an die Heilige. Auf einem Gestell brennen ein Haufen Kerzen und in einem Büchlein mit Feuerbitten haben sich Pilgerinnen und Pilger verewigt, auf Deutsch, Spanisch, Japanisch, Albanisch und sogar auf Arabisch. Sie bitten um Gesundheit, um Erfolg im Beruf, um Frieden auf der ganzen Welt. Auf der einen Seite hoffen Eltern, dass ihr Sohn zu einer lieben Partnerin kommt, auf der anderen Seite wünscht sich eine Frau eine gute Geburt. Der Stefan Schumacher ist als Gemeindeschreiber stolz, dass auch jetzt noch bekannter ist als vorher. Immer wieder fragen ihn Pfarreien und Verein, ob er ihnen würde beim Organisieren von einer Pilgerreise helfen. Das Pilgern hat sich zu einer Art Tagestourismus entwickelt.
Die Gruppe, die kommen meistens mit Gär hierher. Man merkt spürbar eigentlich, dass Leute dumm sind, wenn so Pilgerreisen da sind, weil die bewegen sich auch im Dorf, die gehen noch das Geburtshaus anschauen, allenfalls. Sie nehmen da vielleicht auch den Kaffee oder zum Mittag und da merkt man, dass Bewegung im Dorf ist.
Davon profitiert auch Gastronomie. Danita Küng, 38, ist Wirtin im Hirschen und mit den Heiligen verwandt. Von da kommt auch der selber brönnte Maria Bernarda Likör, eine Spezialität, die ankommt bei den Pilger, die im traditionsreichen Restaurant auch ab und zu etwas essen.
Die grösste Gruppe, die ich einst hatte, waren etwa 130 rum. Drei Kar sind das gewesen, ja. Die sind von St. Gallen-Wil gekommen, die Umgebung. Und da hat man auch viel kleinere Gruppen. Und da habe ich auch schon einen Freitag aufgetan, wenn es auf eine Meldung gereicht hat, wenn wir uns angefragt haben, oder? Ich habe positive Erfahrungen gemacht. Es sind ja alles relativ mittelalterlich bis ältere Leute. Also es sind relativ wenig Junge.
Auf der anderen Strassenseite treffen wir Trudi Trutmann, Bäckersfrau. Auch sie hat sich von den Heiligen inspirieren
lassen. Von der Schwester Bernarda haben wir das Bernarda-Brot. Das Mehl ist gesegnet und 20 Rappen vom Betrag gehen in die Missionen. Praline und Linzer, Spezialität vom Haus.
1848 ist Maria Bernarda als Verena Büttler Zau auf die Welt gekommen. Ihr Zimmer gibt es immer noch. Auf einem Tisch neben dem Bett sind Souvenirs aufgestapelt. Kerzen, Bücher, Schlüsselanhänger, Medaillons mit kleinen Reliquien aus Stoff, die die Heilige getragen hat. In diesem Haus ist auch Rosemarie Wicki geboren. Und da empfiehlt die 78-Jährige alle die, die sich fürs Leben und das Wunder von der Ordensfrau Maria Bernarda Büttler interessieren.
Es gibt Leute, die kommen und sagen, man spürt es richtig, als etwas anderes ist. wieder in einem anderen Raum. Also haben wir ein krankes Kind da gehabt, da hat immer geschrien. Und zuerst hat es furchtbar da. Mit dem Rollstuhl haben wir es aufgenommen und dann hat er plötzlich ist es ganz ruhig geworden.
Den Namen der Heiligen trägt es auch noch ein Altersheim und eine Strasse. Im Maria-Bernarda-Heim kommt uns Margarita Rojas entgegen. Die kolumbianische Franziskanerin betreut seit ein paar Monaten Pilgerinnen und Pilger.
Wenn ich in der Kirche gehe, Mutter Bernarda hat immer jemand dabei. Also das bedeutet, die Leute kommen viel zu ihr. Und ich sehe viele Autos auch draußen. Und jedes Mal, wenn ich Kerze bringe, sehe ich, ja, sie ist immer besetzt. Also ich sage sie vielmals, ja, Mutter Bernarda, bist du wieder besetzt? Ich kann mit dir jetzt gerade nicht sprechen hier. Aber sie ist immer besetzt und das freut mich riesig.
Aber oh Wunder, für einmal war die Heilige doch nicht besetzt. Ausnahmsweise hat sich nämlich an dem Tag keine einzige Menschenseele bei der Mutter Maria Bernarda blicken.
Am 18. Oktober wird auch ein Besinnungsweg eingeweiht, der das Leben von der Maria Bernarda Büttler erinnert. Das ist der Reis mit dem Zwischenhalt. Schwere Krankheiten, Abschied oder ein Todesfall können Menschen in eine tiefe Trauer stürzen. In dieser schweren Zeit ist es nicht einfach zu reden über die eigene Trauer, aber vielleicht hilft ja Schreiben, darüber schreiben, das könnte Trost spenden. Aber wie soll man schreiben, in welchem Wort, in welcher Art? Die Schriftstellerin und Poesietherapeutin Esther Spinner, sie weiss, dass Schreiben kann heilen. Katrin Uelci hat Esther Spinner zu einem Gespräch getroffen.
Esther Spinner, Sie bezeichnen sich als Poesietherapeutin. Was genau verstehen Sie unter Poesietherapie?
Poesietherapie ist eine Therapierichtung, die Menschen verhilft, das eigene Wort zu finden. Es ist richtig wie Musiktherapie oder Maltherapie, ist aber noch nicht so bekannt. Es geht darum, deine eigenen Gefühle in Wörter ausdrücken und damit sich vielleicht ein bisschen entlasten von diesen Gefühlen, wo man vielleicht sehr voll ist davon.
Warum hat Schreiben eine therapeutische Wirkung?
Schreiben ist die einzige Möglichkeit, Gedanken sichtbar zu machen. Sie können die Sache nachher in die Hände nehmen. Sie haben ihre Gedanken da vor sich. Man kann es wieder lesen. Und Schreiben gibt, durch dass man es vor sich hat, ein bisschen Abstand. Und das hat eine durchaus therapeutische Wirkung. Zu den eigenen starken Gefühlen können ein bisschen Abstand zu nehmen.
Wenn man jetzt in einer Trauerphase ist und sich so alles, was passiert ist, von der Seele schreibt, Ist das denn auch eine Art Poesietherapie oder braucht man für die Therapieform eigentlich auch eine spezielle Schreibform?
Nein, natürlich nicht. Wenn Sie einfach Tagebuch schreiben und darauf losschreiben, wenn Sie am Trauern sind, dann ist das sicher hilfreich. Es kann dann aber sein, dass Sie irgendwann dort nicht weiterkommen und Lust bekommen, ja, was mache ich jetzt damit? Jetzt will ich dem ein bisschen eine Form geben. Die Gefühle kommen ja vielleicht als erstes sehr ungeordnet, sehr einfach, eben, so wie sie halt innerlich sind, chaotisch raus. Und wenn man dann gewisse Formen kennenlernt, zum Beispiel kleine Gedichte machen, dann kann das sehr helfen, das innere Chaos auch ein bisschen zu ordnen. Dem ein bisschen eine Form zu geben, eine Ordnung zu geben. Und dann hat man plötzlich das grosse, grosse Gefühl in einem kleinen Gedicht vor sich. Oder man hat das, die grosse Trauer in einem kleinen Gedicht vor sich. Oder eben den Trost, den man dann findet.
Sie sagen, man tut ordnen, man tut es ein bisschen zusammenfassen. Es sind dann eben Gedichte, die entstehen. Warum eignen sich jetzt Gedichte fast besser, als wenn man einfach seitenweise vor sich hin schreibt?
Wegen der Form, wegen dem Ordnen, wegen der Kürze auch. Etwa die ist ja verblüffend, wie kurz man ganz Wichtiges sagen kann. Das haben ja schon viele gescheite Denker gesagt. Man braucht wenige Worte und sage wichtige Dinge, oder? Mit wenigen Wörtern einen Haufen sagen. Und es ist verblüffend, dass man eigentlich eine Trauer, die man auf 20 Seiten kann, beschreiben, sehr wohl kann in einem Gedicht von 5 Zeilen auch beschreiben. Und das hat man nachher, das ist halt eine Form bekommen. Und ich denke, die Form geben ist etwas enorm Wichtiges. Seinem eigenen Leben auch eine Form geben, heisst, sich vielleicht auch weniger ausgeliefert fühlen. Den eigenen Gefühlen Form geben, heisst, weniger ausgeliefert sein, diesen Gefühl oder eben dem, was einem passiert im Leben.
Ist es vielleicht auch, dass man aus dieser Spirale rauskommt, wo man immer wieder das Gleiche eigentlich sich fragt oder vielleicht sich auch erzählt und sich in Erinnerung ruft. Jetzt sagen wir gerade bei einem tragischen Unfall, wo jemand ums Leben kommt, dass man dort wie rauskommt aus diesem Kreis.
Ja, natürlich, sobald man anfängt zu formen, kommt man aus solchen Spiralen raus. Dann wählt man aus. Schreiben ist immer eine Wahl. Sobald Sie arbeiten mit dem Schreiben, ist das immer eine Wahl. Und dann wählen Sie aus, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste an diesen Gefühl? Das nehme ich jetzt einmal raus. Und dem geben Sie eine Form. Und das kann dann einfach etwas sehr, wie es so präzise ist, genau ist, kann das etwas haben, was Sie dann eben quasi in der Hand haben.
Sie haben jetzt ein paar Gedichte hier dabei, die Kursteilnehmerinnen geschrieben haben. Können Sie da ein paar vorlesen?
Ja, das mache ich sehr gern und ich danke meinen Kursteilnehmerinnen, die mir die zur Verfügung stellen. Die Angst vor dem Ausdrücken und Öffnen hindert mich am Schreiben. Ärger. Welchen Weg gehen? Hoffen auf mein Herz hören führt zum Ziel. Tränen als Perlen, nachher die Müdigkeit und Intensität verzweifelter Tiefe. Balsam.
Wenn Sie jetzt, Esther Spinner, die Text lesen oder nochmal hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Ich erinnere mich an verschiedene Kurse, freue mich einfach darüber, dass es entstanden ist. Also jetzt gerade das Letzte, wo eine Trauer beschreibt, also brüllen und ganz erledigt sind nachher. Und dann aber auch kann sagen, ja, aber es ist auch Balsam. Es ist auch etwas, was mir gut tut. Man ist vielleicht ganz müde nach dem Ausbruch, aber es hat sich auch etwas gelöst. Brühlich hat ja auch eine katharsische Wirkung und in dem Sinn kann das Schreiben durchaus auch haben.
Sie selber haben auch Erfahrung mit Schreiben in der Trauer. Sie haben selber einen Todesfall von einer Freundin so verarbeitet in ihrem Roman «Lamento». Wie sind Sie mit dem umgegangen dort in der Zeit, wo Sie trauert haben und im Schreiben?
Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass aus dem persönlichen Erlebnis ein Buch soll ich geben, sondern ich habe wirklich auch aufgeschrieben, um mich zu entlasten. Ich wollte begreifen, was ist da eigentlich passiert. Das hat mich alles so überrollt. Das war so eine Menge an Sachen. Es ist auch um einen Unfalltod gegangen, den ich gar nicht verstehen konnte. Und das Aufschreiben hat mir geholfen, ein bisschen Ordnung in mir überzukommen. Erst in einem späteren Schritt habe ich dann entschieden, aus dem ein Buch zu machen. Und das ist dann nochmal ganz eine andere Arbeit. Ich denke, es Buch machen ist eine literarische Arbeit, ist Handwerk auch und nicht mehr Trauerverarbeitung. Das ist eigentlich vorher passiert. Aber die Notizen haben mir zum Teil natürlich geholfen. Ich konnte noch mal schauen. Habe ich das wie erlebt, trotzdem? Ob ich es dann so übernehmen will, das ist eine andere Geschichte. Und mir ist es ganz wichtig in diesem Buch, auch verschiedene Trauer eben auszudrücken in verschiedenen Worten. Wo zeigt sich Trauer? Also einen Schritt weiter zu gehen, wieder, so, wieder einfach zu sagen, ich bin traurig. Wo zeigt sich die Trauer in mir inne? Wo spüre ich die? Was passiert mir jetzt? Geht mir der Magen zu oder geht mir der Hals zu oder kommen mir Tränen? Oder was passiert mir jetzt? Und dem Wörter zu geben, das hat mich fasziniert.
Sie haben neben dem, dass Sie beschrieben, was die Trauer mit Ihnen macht, auch viel über die Zeit geschrieben. Warum ist die Zeit so wichtig?
In diesem Buch ist die Zeit wichtig, weil es um Norden und Süden geht, das eine. Und das andere ist, die Zeit ist extrem wichtig in einer Trauerphase oder eben in einer Trauerzeit. Weil ich den Eindruck habe, man erlebe die Zeit so anders wie alle anderen Leute. Vielleicht ist sie viel langsamer und man versteht die Welt gar nicht mehr, die vor einem da vorbeirennt. Oder sie ist viel schneller und dann versteht man die Welt auch nicht mehr, weil die quasi stillsteht. Und mit dem Umgehen, das trennt einem ja auch von den anderen Leuten. Viele Trauernde sagen das auch, sie fühlen sich hinter einer Glaswand oder trennt von anderen Menschen. Und das hat meiner Meinung nach ganz viel auch mit der Zeit, mit dem Erleben von der Zeit zu tun. Und das ist mir ein wichtiger Teil gewesen, in diesem Buch das auch zu beschreiben.
Wo Sie in der Verarbeitungsphase gesehen sind, was hat das Schreiben ausgelöst, wenn Sie so über die Freundschaft mit der Antonella, über die Frau, die Sie schreiben auf Sardinien, was hat das bei Ihnen ganz persönlich ausgelöst?
Es hat mir geholfen, zu sehen, wie differenzierter zu sehen, was die Freundschaft ausgemacht hat. Vorher habe ich, vor dem Todesfall habe ich gar nicht so genau angeschaut, weil es mich, weil es ja einfach war. Ich habe ja nicht müssen anschauen. Und nachher bin ich eigentlich aufgefordert gewesen, ich für mich, da genau anzuschauen. Und habe angefangen, sehr differenziert zu schauen, was ist da eigentlich positiv gewesen, was ist vielleicht nicht so positiv gewesen, was will ich, dass mir das mich weiter begleitet und was will ich nicht. Vielleicht von dieser Person oder von dieser Geschichte, die man miteinander hat. Und wo will ich vielleicht einen Strich ziehen und etwas Neues anfangen?
Gibt es denn auch in dieser Trauerphase so etwas, wo vielleicht ein unangenehmes Gefühl zu dieser verstorbenen Person aufkommt?
Ja, das hat es bei mir sehr stark gegeben, also ganz verschiedene Gefühle. Und ich denke, ausgelöst ist das durch die Wut, die ich auch hatte. Tut darauf, dass sie einfach gestorben ist. Also, was natürlich nicht ihre Schuld ist, aber sie ist einfach gestorben. Und ich bin sehr wütig gewesen und habe auch angefangen, vielleicht durch die Wut, durchaus produktiv, dass sie da unsere gemeinsame Geschichte gegen den Strich anschauen. Und das hat auch ein paar Sachen zutage gefördert, wo ich muss sagen, aha, so ist das gelaufen. Ja, aha, das habe ich vorher gar nie angeschaut gehabt. Also, das heisst, eine Trauerarbeit für mich, die wirklich auch abgeschlossen ist oder gut läuft, für die Person, die trauert, das darf durchaus auch negative Gefühle aufkommen und dass man die nachher wieder integrieren kann und sagen, ja, die Person hat halt auch alles gehabt, wie eigentlich jeder Mensch. Es gibt ja keinen Mensch, der einfach perfekt ist, zum Glück nicht. Und ich habe sie mit allem zusammen gern gehabt.
Bewältigung durch Schreiben. Schriftstellerin und Poesietherapeutin Esther Spinner in einem Gespräch mit der Katrin Wülschi. Morgen um 8:30 bringen wir ein ausführliches Gespräch mit der Esther Spinner zum Thema Schreiben in der Trauer und das auf DRS2 in der Sendung Perspektive. Also morgen um 8:30 DRS2. Die Esther Spinner hat ein Buch geschrieben über den Tod ihrer Freundin Antonella. Das Buch heisst Lamento. Erschienen ist das Buch im Verlag Edition 8. Also das Buch heisst Lamento, die Autorin Esther Spinner, der Verlag Edition 8. Sie gibt auch grüßt, Esther Spinner, der nächste Kurs Schreiben in der Trauer, der findet dann statt am 28. November in der Paulus Akademie in Zürich. Informationen gibt es unter paulusakademie.ch, trennt durch den Bindestrich, paulus-akademie.ch. Das ist der Zwischenhalt auf der Reise um 9 Minuten vor 7 Uhr. Jetzt geniessen wir die Glocke von der katholischen Kirche St. Theodul von Gruyère. Das Städtchen Greyerz, der frühere Hauptort der Grafschaft, erhebt sich einige Kilometer von Bühl entfernt auf einem isolierten Hügel, aufgepflanzt wie ein Wachtposten am Eingang zum Greyerzer Oberland. Man erblickt schon von weitem einen Teil der Bollwerke, etwas davon abgesetzt die Türme des Schlosses, die Spitze des Kirchturms mit den Glocken und die weiße Zeile der alten Häuser, die, dicht gedrängt, eines neben dem anderen, auf der Krete des Hügels einen hellen Kranz bilden. Das ist ein Zitat aus einem Büchli, wo 1921 erschienen ist, beschreibt Greyerz die Burgersiedlung, wo zmitzt im Tal hoch über der Saane thront. Vor Jahrhunderten hat man das Städtli als das ewige Licht der Grafschaft gelobt. Heute schwärmt man von einem Poststraßenstädtli in einer Bilderbuchlandschaft mit grünen Hügeln und voralpinen Gipfeln. Kein Wunder, Gruyère ist wie ein Magnet für Touristen. Über 1,5 Millionen Besucher kommen jedes Jahr da an. Sie geniessen die päbigen Bürgerhäuser und die schönen Gasthöfe entlang der Marktgasse. Gruyère hat zuerst zu der Kirche von Bühl gehört. In der Mitte vom 13. Jahrhundert hat der Landesfürst am Südhang vom Greyerzer Felsriegel die Kirche St. Theodul bauen lassen. 1254 ist sie eingeweiht worden und das Städtli ist eine selbstständige Pfarrei geworden. Der mächtige Frontturm hat eine Barockhaube, der Chor stammt noch vom alten Bau. Nach einem Brand im Jahr 1856 ist dann das dreischiffige Langhaus gebaut worden, so wie es heute steht. Vor 40 Jahren hat der Freiburger Künstler Jocchi für das Gotteshaus seinen bekannten Zyklus mit prächtigen farbigen Glasfenstern und biblischen Motiven präsentiert. Im Turm hängen 9 Glocken, wir hören jetzt den 7. davon, die sind zwischen 1858 und 1888 gegossen worden. Die kleinste, die ist für das 750-Jahr-Jubiläum 2004 dazugekommen. Die zweitgrösste Glocke, die ist im Patron St. Theodul geweiht und drauf steht: «Ich rufe die Menge herbei, kommt!» und betet den Herrn an. Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.